SRF 1.
Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous mit diesen Mittagsthemen. Der Bund soll gefährdete Medien finanziell direkt unterstützen, um die Medienvielfalt zu schützen, verlangt die SP. Und was sagen die Verleger?
Wir befürchten, dass die Medienfreiheit oder die unternehmerische Freiheit eingeschränkt wird.
Geothermie birgt Risiken, aber das Risiko müssen wir eingehen, sagt der Risikoforscher. Der Papst trifft die Weltjugend in Rio und wir einen Jungen, der es dank Kirche vom Elendsviertel ins Fünf-Sterne-Hotel brachte. Und um 13 Uhr, bonjour les Romans, bonjour Sami Kanan. Heute erklärt uns der Stadtgenfer Kulturminister das Genfer Temperament.
Es ist fast eine Kultur, dass man was auch immer für öffentliche Themen anspricht. Das muss ein bisschen polarisiert, leidenschaftlich sein.
Woher diese Leidenschaft kommt, die manchmal gar ins Handgreifliche ausartet, um eins. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Bettina Studer. Sie hat die Nachrichten.
Die SP macht sich Sorgen um die Qualität im Schweizer Journalismus. Die Partei hat deshalb am Morgen an einer Medienkonferenz für eine neue staatliche Medienpolitik plädiert. Ihrer Meinung nach hat die Qualität im Journalismus in der Schweiz in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Zeitungen, Privatradios und andere Medien würden sich immer stärker an kommerziellen Prinzipien orientieren. Die SP fordert deshalb, dass der Staat die Medien direkt fördert. Sie schlägt dazu einen staatlichen Fonds vor, der jährlich 100 bis 200 Millionen Franken ausschüttet. Der Industriekonzern Sulzer hat im ersten Halbjahr 2013 Einbußen verzeichnet. Der Umsatz ging leicht zurück auf 1,9 Milliarden Franken. Der Reingewinn sank um 23% auf knapp 100 Millionen Franken. Die Börse reagierte prompt auf die Resultate. Der Aktienkurs von Sulzer brach zu Handelsbeginn um 11% ein. Gemäß Mitteilung will Sulzer nun sein Oberflächen- und Beschichtungsgeschäft Sulzer Metco verkaufen und sich künftig auf drei Schlüsselmärkte fokussieren: auf Öl respektive Gas sowie auf Energie und Wasser. Die Halbjahreszahlen des Schweizer Uhrenkonzerns Swatch ließen die Aktienkurse im frühen Handel nach oben schießen. Mit einer Umsatzsteigerung von 8,7% auf knapp 4,2 Milliarden Franken und einem Reingewinn von rund 770 Millionen Franken vermochte Swatch die Erwartungen der Händler zu erfüllen. Das Ergebnis sei solide, hieß es. Auf dem deutschen Mobiltelefonmarkt gibt es wohl bald eine neue Nummer 1. Telefonica, der spanische Mutterkonzern der Firma O2, übernimmt den Anbieter E-Plus vom niederländischen Telekom-Konzern KPN. KPN erhält dafür 5 Milliarden Euro sowie 17,6% der Telefonica-Aktien, wie der Konzern mitteilt. Falls die Übernahme wie geplant abläuft, entsteht ein neuer Branchenführer. Dieser würde mit über 40 Millionen Handykunden und einem Marktanteil von 38% noch vor der Telekom-Tochter T-Mobile und vor Vodafone zu liegen kommen. Zwar geht die Beschneidung von Mädchen weltweit zurück, aber noch immer besteht für 3 Millionen Mädchen jährlich die Gefahr einer Genitalverstümmelung. Das steht im neuesten Bericht des Kinderhilfswerks UNICEF zum Thema. In den meisten Ländern, in denen das Ritual Tradition habe, spreche sich inzwischen eine Mehrheit dagegen aus, so etwa in Irak, Kenia und Nigeria. In Ägypten, Somalia und anderen Staaten würden aber auch heute noch mehr als 90% der Mädchen beschnitten. Die US-Behörden wollen rund 70 Guantanamo-Häftlinge befragen und dann über deren Gefährlichkeit entscheiden. Das teilte das Verteidigungsministerium in Washington mit. Man habe die Häftlinge bereits über das Vorgehen informiert. US-Präsident Obama hatte eine solche Befragung bereits vor 2 Jahren angeordnet. Seither geschah aber nichts, was unter anderem von Menschenrechtsorganisationen kritisiert wurde. Im Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba halten die USA noch 166 Menschen fest. Iran hat den Beschluss der EU verurteilt, den militärischen Teil der Hisbollah auf die Terrorliste zu setzen. Die Entscheidung habe keine rechtliche Basis und sei inakzeptabel, sagte Irans Außenminister. Die israelfeindliche Hisbollah steht Iran nahe und unterstützt im syrischen Bürgerkrieg die Truppen von Staatschef Assad. Neben den USA hatte auch Israel seit langem von der EU gefordert, die Hisbollah als Terrororganisation zu führen. Einen Tag nach dem schweren Erdbeben im Nordwesten Chinas haben die Provinzbehörden eine vorläufige Bilanz über Opfer und Schäden gezogen. Bisher wurden 94 Menschen tot geborgen. Die Rettungsarbeiten dauern noch an und dabei werden auch Suchhunde eingesetzt. Die Zahl der Verletzten wird mit rund 1.000 angegeben. Rund 30.000 Menschen seien obdachlos geworden. Rettungsarbeiten und Hilfeleistungen würden erschwert, weil das Erdbeben an vielen Orten Steinschlag und Erdrutsche auslöste und Straßen unterbrochen wurden. Der spanische Fußballclub Barcelona hat den Argentinier Gerardo Martino als neuen Trainer verpflichtet. Der 50-jährige Martino wird Nachfolger von Tito Villanova, der das Traineramt bei den Katalanen wegen einer Krebserkrankung aufgeben muss.
Rendezvous. Wir fragen, wie viel Marktfreiheit erträgt die Schweizer Medienlandschaft? Dann zu Papa Superstar. In Rio wird Franziskus frenetisch gefeiert. Kleine Wunder bewirkt die Kirche aber im Verborgenen. Die Reportage über den Jungen, der heute hart arbeitet, aber gut verdient.
Sim, o salário é bom. O trabalho é pouco puxado, mas vale a pena. É compensativo.
Dann, nur ein Mädchen mit zugenähtem Geschlechtsorgan ist rein. Genitalverstümmelung. Jetzt denken viele Väter und Mütter um. Im Rendezvous spüren wir in Gstaad dem Federer-Effekt nach.
Das ist sicher auf Roger zurückzuführen, als bekannt wurde, dass er spielen wird. Da liefen die Drähte heiß.
Und wir sehen uns in Libyen um, wo das Einzige, das das Land zusammenhält, der Hass auf den Ex-Diktator ist. Zuerst aber noch Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, steht unverändert bei 7.928 Punkten. Der Euro wird zu einem Franken 23,69 gehandelt, der Dollar zu 93,85 Rappen. Das Wetter: am Nachmittag gibt es vor allem an den Alpen und am Jura einige Hitzegewitter. Morgen Mittwoch früh können bereits erste Gewitter niedergehen, am Nachmittag wird es überall gewitterhaft. Die Temperatur erreicht 29 Grad.
Den meisten Schweizer Zeitungen geht es schlecht. Immer weniger Abonnenten und immer weniger Inserate. Nun will die SP den Verlegern unter die Arme greifen. Neue Gebühren sollen die Medienvielfalt und Medienqualität sichern. Die bürgerlichen Parteien und die Zeitungsverleger schütteln darüber den Kopf. Inlandredaktor Raphael von Matt.
Viele Journalisten seien zu wenig gut ausgebildet. Die Arbeitsbedingungen für Medienschaffende verschlechterten sich ständig. Und immer weniger Medienhäuser teilten sich den Schweizer Markt auf. Hans-Jürg Fehr, der Vater der SP-Vorschläge, macht sich Sorgen um die privaten Medien.
Für uns ist die Medienfreiheit zentral. Es ist der Sauerstoff der Demokratie. Und gerade deswegen kümmern wir uns ja so um diese Frage.
Das Modell, das die SP vorschlägt, lehnt sich zum Teil am bestehenden Gebührensplitting an. Bereits jetzt erhalten die privaten Radio- und Fernsehsender 50 Millionen Franken im Jahr aus dem Topf der Radio- und Fernsehgebühren der BILAG. Neu sollen auch die Zeitungen Geld von der BILAG bekommen. Insgesamt braucht es jährlich 150 bis 200 Millionen Franken, um die Qualität und die Vielfalt der Medien zu sichern. Neben Gebührengeldern der BILAG will SP-Nationalrat Hans-Jürg Fehr zwei weitere Geldquellen erschließen.
Das eine wäre eine Werbeabgabe, das heißt, jede Werbung, die geschaltet wird im Radio, Fernsehen, online oder in der Zeitung, würde ein Zuschlag von 1-2% erhoben. Dann eine Datenverkehrsabgabe. Wir sehen, dass die Suchmaschinen wie Google oder Social Medias wie Facebook unendlich viel Geld verdienen mit journalistischen Inhalten, zu denen sie nichts beigetragen haben.
Eine Art Google-Steuer also und ein Werberappen. Doch diese Vorschläge kommen bei den Schweizer Verlegern nicht gut an. Ein Werberappen würde die Inserate zusätzlich verteuern, sagen sie, und eine Google-Steuer sei nicht angebracht. Überhaupt wollen sich die Medienhäuser zu vielen staatlichen Kontrollen entziehen. Urs Meier, der Geschäftsführer des Verbandes Schweizer Medien.
Wir befürchten, dass mit jeder solchen Auflage, die gegeben wird, die Medienfreiheit oder die unternehmerische Freiheit eingeschränkt wird.
Die Verleger wollen also keine Gebührengelder und keine Abgaben, aber bessere Rahmenbedingungen für ihre Produkte. Etwa einen tieferen Mehrwertsteuersatz für die elektronischen Ausgaben der Zeitungen. Die momentane indirekte Presseförderung genüge. Heute werden die Zeitungen von der Post zu einem reduzierten Tarif befördert. Auch die bürgerlichen Parteien reagieren skeptisch auf die Vorschläge der SP. CVP-Nationalrat Gerhard Pfister befasst sich seit Jahren mit dem Dossier. Er meint:
Ich halte diese Ideen für interessant, aber politisch aus meiner Sicht völlig chancenlos.
Vor allem die Zuteilung der Gelder sei problematisch, so Pfister.
Die Unterscheidung, wer denn förderungsberechtigt ist und wer nicht, da sehe ich natürlich eine massive Gefährdung der Pressefreiheit.
Die Bürgerlichen und die Verleger beschwören also weiter den freien Markt. Die Sozialdemokraten dagegen setzen auf staatliche Regulierung. Die Vorschläge der SP stoßen auf jeden Fall eine wichtige politische Diskussion an.
Es ist die erste Auslandreise des neuen Papstes. In Brasilien will Franziskus am Weltjugendtag teilnehmen. Vor allem bei den jungen Katholikinnen und Katholiken hat sich Papst Franziskus in den ersten 4 Monaten seit seiner Wahl große Sympathien erarbeitet. Das zeigte sein Empfang in Rio de Janeiro. Der Bericht von Julio Segador von der ARD.
Ohrenbetäubender Jubel bei der Ankunft von Papst Franziskus in Rio de Janeiro. Gekreische und Freudengesänge während der ersten Schritte des ersten südamerikanischen Papstes auf südamerikanischen Boden seit der Papstwahl. Das ist die Jugend des Papstes, skandierten die Jugendlichen, während Franziskus vom Flugzeug zu dem Begleitwagen ging. Während der Fahrt vom Flughafen in die Innenstadt wurde sein Fahrzeug, ein italienischer Kleinwagen, mehrfach von den begeisterten Menschenmassen gestoppt. Die Personenschützer hatten sichtlich Mühe, die Papstfans vom Wagen abzudrängen. Immer wieder gelang es Einzelnen, Franziskus die Hand zu schütteln. Der Papst selbst blieb gelassen und winkte lächelnd in die Menschenmenge. In einer kurzen Rede bei einem Empfang zusammen mit der politischen Spitze des Landes im Gouverneurspalast dankte Papst Franziskus für die Gastfreundschaft und gab sich gewohnt bescheiden. Um Zugang zum brasilianischen Volk zu haben, muss man, wie ich gelernt habe, durch die Pforte seines großen Herzens eintreten. Daher sei mir erlaubt, jetzt sanft an diese Tür zu klopfen. Ich bitte, eintreten und diese Woche mit Ihnen verbringen zu dürfen. Ich habe weder Gold noch Silber, aber ich bringe das Wertvollste, das mir gegeben wurde, Jesus Christus. Immer wieder nahm Franziskus in der kurzen Rede Bezug auf die Jugendlichen. Es lohne sich, den Kindern bleibende Werte zu vermitteln, für die es sich zu leben lohne, und Franziskus verlangte verstärkte Anstrengungen zur Förderung junger Menschen. Christus habe Vertrauen in die Jugendlichen, sagte er.
Die Jugend ist das Fenster, durch das die Zukunft in die Welt eintritt, das sagte der Papst bei seiner Ankunft in Brasilien. Dafür, dass die Kirche in Brasilien Jugendlichen Hoffnung bieten kann, dafür ist Jorge ein gutes Beispiel. Ein junger Mann, der als Straßenkind ins Heim eines italienischen Paters kam und der dank der kirchlichen Sozialhilfe inzwischen mitten im Arbeitsleben steckt. Als Küchenhilfe in einem noblen Hotel an der Copacabana. SRF Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann hat Jorge getroffen.
Es geht hoch hier in der Casa do Menor von Pater Renato Kira. Der Italiener und Begründer der Institution feiert Geburtstag, den 71. Ein sonniger Tag im ärmlichen Miguel Cotto, eine Autostunde nördlich von Rio. Im Schatten von Bäumen gibt es zur Feier des Tages Hotdogs, Kuchen und Säfte aus Plastikbechern. Auch Jorge ist da. Er ist 21, hat dunkle Haut und krauses schwarzes Haar. Der stämmige junge Mann fühlt sich in Pater Renatos Heim an der großstädtischen Peripherie zu Hause. Genauer, es war sein Zuhause. Als Jugendlicher, nachdem die Ehe der Eltern in Brüche gegangen war, als er mit der schwer arbeitenden Mutter lebte und viel alleine war. Er habe sich damals die falschen Freunde ausgesucht, Halbwüchsige, die Drogen konsumiert und für die Unterweltskönige die Dreckarbeit verrichtet hätten, erzählt George. Da habe ihn die Mutter zu Pater Renato geschickt. Das Heim Casa do Minor wurde eine Zeit lang Georges Ersatzfamilie. Wunder gibt es dort nicht. Hingebung, Umsorgung, weitermachen trotz vieler Rückschläge, das ist das Geheimnis der kirchlichen Sozialarbeit. Im Heim schloss Georges Bekanntschaft mit Crack-Abhängigen, mit solchen, die es schafften, davon wegzukommen, und mit anderen, die dabei scheiterten und heute wahrscheinlich nicht mehr am Leben sind. Er selber zählt sich zu den Gewinnern. Im Heim machte er eine Anlehre als Koch. Damit schaffte der fast schwarze George einen in Brasilien absolut ungewöhnlichen Sprung. Hinaus aus dem Mief der Vorstadt in die nobelste Herberge Brasiliens, ins Hotel Copacabana Palace am gleichnamigen Strand. Er ist dort als Juniorkoch beschäftigt und der glücklichste Mensch.
Sim, o salário é bom. O trabalho é pouco puxado, mas vale a pena. É compensativo.
Ein guter Lohn für harte Arbeit, sagt George. Umgerechnet 700 Franken im Monat sind es. Ein Schleck ist sein Leben trotz allem nicht. Noch immer wohnt er in der Vorstadt. Um 4:30 in der Früh fährt er im Bus los, um pünktlich um 8 am Arbeitsplatz zu sein. Erst nachts um 11 ist er wieder zu Hause. Aber George weiß, dass er im Gegensatz zu Millionen junger Brasilianer seine Chance im Leben bekommen hat. Und dass er es mit Disziplin und Weiterbildung bis zum Küchenchef bringen kann. Der Kircher ist ja dankbar, Pater Renato erst recht. Dieser fiebert dem Papstbesuch entgegen und ist an seinem Geburtstag in Spaßlaune.
O Papa è argentino, ma Deus è brasileiro. Então eles já encontraram uma solução.
Wohl sei ein Argentinier Papst geworden, aber der liebe Gott sei und bleibe Brasilianer.
Verstümmelt, beschnitten, zugenäht. 125 Millionen Frauen weltweit müssen mit derart malträtierten Geschlechtsorganen leben. Jedes Jahr droht weiteren 3 Millionen Mädchen das grausame Ritual. Das zeigt ein Bericht des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF. Aber so schlimm diese Bilanz ist, der Bericht zeigt auch, die Mädchen heute werden deutlich seltener Opfer von Genitalverstümmelungen als die Generation ihrer Mütter. Veronika Mayer.
Es muss sein, weil es die Tradition so will. Weil ein Mädchen, das nicht beschnitten ist, nicht heiraten darf, weil nur eine beschnittene Frau als rein und anständig gilt. Die Argumente für die Mädchenbeschneidung sind ebenso grausam wie das Ritual selbst. Doch langsam, so zeigt die Studie der UNICEF, brechen diese starren Normen und Wertvorstellungen auf, weigern sich immer mehr Mütter und auch Väter, ihre Töchter zu verstümmeln. Und das in immer mehr Ländern. In Irak zum Beispiel oder in Kenia oder in Niger. Dort war noch in den späten 90er Jahren jede und jeder Dritte überzeugt, Mädchen müssten beschnitten werden. 10 Jahre später war es noch jeder 30. In der Zentralafrikanischen Republik sank die Zustimmung innerhalb von 15 Jahren von 30% auf 11%. Und auch in einem Land wie Ägypten, in denen fast alle Mädchen dieser grausamen Praxis ausgeliefert sind, auch dort ist laut UNICEF ein Umdenken zu beobachten. Allerdings werde darüber nicht geredet, schränkt Francesca Monetti, Kinderschutzbeauftragte bei UNICEF, ein.
You have to make visible the fact that people in their private sphere don't support the practice.
Im Privaten lehnen viele die Mädchenbeschneidung ab, beugen sich dann aber trotzdem der Tradition, weil sie glauben, dass das von ihnen erwartet wird und sie nicht wissen, dass sie mit ihrer Ablehnung nicht alleine sind. Ein Dilemma, das nur zu lösen sei, wenn das Thema Genitalverstümmelung öffentlich diskutiert und hinterfragt werde. Und auch Aufklärung tut weiterhin Not. Denn auch dies zeigt die Studie, trotz der positiven Entwicklung in vielen Ländern gibt es weiterhin auch dunkle Flecken auf der Landkarte. Staaten wie Somalia, Mali oder Jemen, in denen sich nichts geändert hat. Trotz aller Bemühungen.
Die Erdbeben beim Geothermieprojekt in St. Gallen zeigen es. Die Technologie birgt Risiken, wie andere Großtechnologien auch, auch im Bereich der Energiegewinnung. Die Frage ist einfach, wie gewichtet man die Risiken, wie wägt man sie gegeneinander ab? Ich sprach darüber mit dem Risikoforscher Lasse Wahlquist von der Stiftung Risiko und Dialog und fragte ihn, wie groß ist eigentlich das Risiko von Geothermie?
Wenn wir von Risiken sprechen, dann sehen wir immer zwei Komponenten bei Risiken.
Das eine ist die Chancenkomponente und das andere die Gefahrenkomponente. In St. Gallen hat man sich entschlossen, diese Chancen zu nutzen und dadurch auch diese Gefahren einzugehen.
Wenn wir eine saubere Energie möchten, wie sie die Geothermie bietet, müssten wir dann sozusagen Erdbeben in Kauf nehmen?
Nicht spürbare Erdbeben müssten wir auf jeden Fall in Kauf nehmen. Auch die Modelle für St. Gallen haben gezeigt, dass unter sehr kleinen Wahrscheinlichkeiten auch spürbare Erdbeben möglich sind. Nun geht es darum zu sehen, ob in St. Gallen einfach der unwahrscheinliche Zufall eingetroffen ist oder ob man nochmal die Modelle überdenken muss.
Gibt es denn eine Garantie gewissermaßen, dass es kein stärkeres Erdbeben geben kann als zum Beispiel maximal 4 auf der Richterskala?
Eine solche Garantie gibt es nicht.
Gibt es denn grundsätzlich eine Art Energie zu gewinnen, die absolut keine Risiken birgt?
Die Produktion von Energie bedingt immer Risiken. Nur fallen sie an verschiedenen Orten an. Wenn wir Solarpanels oder Windenergie produzieren, dann fallen die Risiken an anderen Orten an, sind vielleicht globaler verteilt, als wenn wir Geothermie machen.
Wo sind zum Beispiel die Risiken bei der Solarproduktion, damit wir uns ein besseres Bild machen können?
Die Risiken bei der Solarproduktion liegen in der Produktion der Panels, wo auch oft giftige Stoffe entstehen.
Müssen wir denn grundsätzlich vermehrt wieder lernen, mit Risiken zu leben in unserer modernen Gesellschaft?
Ohne Risiken kann man keine Chancen nutzen. Die Bevölkerung, die Gesellschaft muss sich bewusst sein, welche Risiken sie eingeht, um welche Chancen zu nutzen.
Und wie wichtig ist dieser Dialog, diese Diskussion im Bereich der Energie?
Im Bereich der Energie ist es ganz besonders wichtig, diese Diskussion zu führen. Nicht zuletzt, weil wir hier Entscheidungen treffen, die die nächsten Generationen betreffen. Und zwar nicht nur bezüglich Klimawandel, sondern auch bezüglich den Infrastrukturen, die wir nun zu bauen gedenken. Die werden der nächsten Generation erhalten bleiben.
Höre ich aus Ihren Worten heraus, dass es ein Appell ist, mehr mutig zu sein?
Sicherlich. Es gibt viele Beispiele, die zeigen, dass man unbewusst, wenn man Risiken reduzieren möchte, eigentlich mehr Risiken eingehen kann. So sind zum Beispiel die Amerikaner nach 9/11 verstärkt auf das Auto umgestiegen und haben weniger Flugzeuge benutzt aus Angst. Das hat dazu geführt, dass dann mehr Leute durch die Mobilität verunfallt und gestorben sind. Das ist ein Beispiel, das zeigt, dass auf den ersten Blick eine Risikoreduktion auch einen negativen Einfluss haben kann.
Wo sehen Sie denn jetzt die Entwicklung in der Schweiz in Sachen Geothermie?
Die ersten Umfragen in St. Gallen zeigen, dass die Bevölkerung nicht unbedingt das Projekt jetzt sofort abbrechen möchte. Wichtig ist, dass man genau analysiert, was da passiert ist. Und dann geht es darum, dass die Verantwortlichen die Bevölkerung überzeugen können, dass sie diese Bohrung im Griff haben und diese Technologie im Griff haben. Dann hat die Technologie eine Chance.
Sagt der Risikoforscher Lasse Wahlquist der Stiftung Risiko und Dialog. Rendezvous, es ist genau 7:07. Und bevor wir zum erstaunlichen Projekt des libyschen Tourismusdirektors kommen, zum lebendigen Anziehungspunkt mitten in der Schweiz, in Gstaad. Und dort, am Tennisturnier in Gstaad, blieben die großen Stars in der letzten Zeit aus. Aber dieses Jahr ist es anders. Gestern Abend ist Roger Federer angereist. Er spielt ab Donnerstag in Gstaad und bringt dem Swiss Open im Berner Oberland neuen Glanz und wieder mehr Zuschauer. Priska Dellberg hat sich in Gstaad umgehört nach dem Federer-Effekt.
An den Kassenhäuschen mitten im Dorf stehen sich schon morgen zum 9 die ersten Tennisfans auf den Füßen. Eine Frau strahlt und winkt mit ihren Eintrittskarten.
Jetzt habe ich gebibbert, weil ich Tickets nicht vorbestellt für den Donnerstag und habe jetzt Schwein noch bekommen.
Roger Federer einmal von ganz nahe sehen, das wollen hier die meisten. Der große Name zieht viele zusätzliche Gäste ins Zahnenland in diesen heißen Sommertagen. Der Gstaader Tourismusdirektor Martin Bachhofner hat einige Zahlen zusammengetragen und reibt sich die Hände.
Wir machen auch den Ticketingverkauf für das Turnier teilweise und da haben wir eine Steigerung von sage und schreibe 193% erleben dürfen im Vergleich mit der Vorjahresperiode. Also das ist sicher auf Roger zurückzuführen. Als bekannt wurde, dass er spielen wird, da liefen die Drähte heiß. Drei, vier Tage hintereinander. Das Wochenende vom Final war sofort ausverkauft und so weiter. Also das haben wir gespürt, auf jeden Fall.
Die Organisatoren der Swiss Open in Gstaad haben nach Federers Zusage Anfang Juli quasi über Nacht das Platzangebot vergrößert, sagt Turnierdirektor Jean-François Collet.
Wir haben ungefähr 500 mehr Plätze eingebaut in der letzten Minute. Also ich muss sagen, dass das ist ungefähr 500 Plätze mal 4 Tagen.
Die Kassen klingen und das genau zur richtigen Zeit, meint ein einheimischer Wirt, der seine Gartenterrasse für den grossen Ansturm aufrüstet.
Das Turnier hat eine Zeit lang durch müssen. Irgendwie ist es so ein bisschen, wir haben nicht gewusst, was das Turnier herum. Und jetzt mit dem Feder kommt eine neue Euphorie wieder zurück. Das Turnier hat das auch verdient.
Tatsächlich kann das Gstaader ATP-Turnier etwas Federer-Mania gut gebrauchen. Denn die glanzvollen Zeiten sind Vergangenheit. Der Spielort verlor zusehends an Bedeutung. Der Austragungstermin wurde nach hinten verschoben und nachdem die Organisatoren vor 8 Jahren am Konkurs vorbeigeschrammt waren, musste der Anlass redimensioniert werden. Eine Westschweizer Vermarktungsorganisation unter Jean-François Collet übernahm die Geschäftsleitung und seither läuft es von Jahr zu Jahr besser. Roger Federer, sagt der Turnierdirektor, wird diesen Effekt noch verstärken.
Das ist ein positiver Effekt, wenn Sie haben jemanden wie Federer oder Tiger Woods. Das sind Leute, die bringen ein neues Publikum. Das ist nicht ein Tennispublikum, aber Leute, die werden sehen, dass zum Beispiel ein Spiel von Wawrinka oder ein Spiel von Newsny ist auch sehr spannend. Es gibt nicht nur die Nummer 1, 2, 3 und 4 im Tennis.
Und so hofft ganz Gstaad darauf, dass der Roger-Federer-Effekt anhaltende Wirkung zeigen wird. Auch wenn der grosse Star nächstes Jahr nicht mehr ins Berner Oberland reisen sollte.
Mitten in Gaddafis Machtzentrum, wo die Festungsanlage des libyschen Ex-Diktators stand, soll ein Vergnügungspark entstehen. Das ist der Plan des libyschen Tourismusdirektors. Am Ort, an dem Gaddafi einst herrschte, in der Hauptstadt Tripolis, soll sich also künftig das Volk vergnügen. Es ist keine Werbeaktion und auch keine Rache, sondern ein etwas ohnmächtiger Versuch, das Land symbolisch zu einen. Ein Land, das von Gewalt und politischen Problemen erschüttert wird. Von Beat Stauffer und Robert Schmid.
Bab al-Azizia heißt auf Deutsch das prächtige Tor. Doch die Bewohner der libyschen Hauptstadt Tripolis nannten die ehemalige Festungsanlage Schloss der Angst. Mit 6 Quadratkilometern war der Militärkomplex so groß wie die Stadt Solothurn. Er diente Gaddafi als Hauptquartier, Festung und Residenz. Hier empfing der Revolutionsführer Staatsgäste in seinem legendären Zelt. Hier hielt er Brandreden gegen die USA und gegen den Westen. Mitte Februar 2011 kam der Umsturz. Das libysche Volk erhob sich gegen das Gaddafi-Regime. Die NATO bombardierte ein paar Wochen später Gaddafis Festung Nacht für Nacht. Die meterdicken Betonmauern der unterirdischen Bunker- und Tunnelanlagen wurden aufgesprengt. Kommandozentralen und Kasernen zerstört, die oberirdischen Gebäude schwer beschädigt. Anschließend eroberten die Aufständischen Tripolis samt Bab el-Azizia. Ein unbeschreibliches Gefühl sei es gewesen, ins Herz des verhassten Gaddafi-Regimes einzudringen, berichteten die Kämpfer. Bab al-Azizia wurde zu einem Wallfahrtsort. Zehntausende von Menschen strömten an den Wochenenden auf das weitläufige Gelände, suchten den Ort auf, den sie jahrzehntelang nie von innen gesehen hatten. Später nahmen Obdachlose und Randständige von der zerstörten Festungsanlage Besitz. Die Trümmer blieben liegen, als Zeichen, dass die Macht des Despoten unwiederbringlich gebrochen war. Die erste Übergangsregierung entwickelte Pläne für Bab al-Azizia. Eine Bibliothek, ein Theater und ein Denkmal zu Ehren der verstorbenen Kämpfer sollte hier entstehen. Doch nichts geschah. Die neuen Machthaber in Libyen hatten Wichtigeres zu tun. Doch jetzt soll es vorwärts gehen. Der libysche Tourismusminister Ikram Bascha Imam will in der Festung eine Art Vergnügungspark für die Bevölkerung errichten. Baubeginn Mitte September, verkündete der Minister. In Tripolis stieß die Neuigkeit auf gemischte Reaktionen. Die Behörden würden besser den Müll entsorgen, der in den Straßen der Hauptstadt verrottet, ist zu hören. Viele äußern Zweifel daran, dass die Pläne des Ministers je umgesetzt werden. Beobachter sehen darin vor allem den Versuch, das Land zu einen, das von Attentaten, bewaffneten Zwisten, Misswirtschaft und Sezessionsgelüsten erschüttert wird. Denn der Hass auf das Gaddafi-Regime scheint der kleinste gemeinsame Nenner zu sein. Die Lage in Libyen hat sich in den letzten Monaten verdüstert. Der Aufbau einer neuen Armee kommt nicht voran, bewaffnete Milizen geben den Ton an und dschihadistische Gruppen haben sich im Süden des Landes festgesetzt. Die gegenwärtige Regierung wirkt ohnmächtig. Gleichzeitig breiten sich im neuen Libyen Misswirtschaft und Korruption rasant aus. Ein Mann beurteilt die Lage überaus pessimistisch. Die Regierung in Tripolis existiert nur noch auf dem Papier. Nach dem Fastenmonat Ramadan wird es Unruhen geben, sagt ihr resigniert. Nicht alle sehen die Lage so düster. Doch die Chancen, dass aus der Militärfestung Bab al-Azazia ein Vergnügungspark wird, sind wohl eher gering.
Robert Schmid. Punkt 1, und wir sind gleich in Genf beim Kultur- und Sportminister, der uns seine Stadt näher bringt. Zuerst aber noch die Schlagzeilen dieses Mittags, und die hat Bettina Studer.
Die Qualität im Schweizer Journalismus nehme ab. Zeitungen, Privatradios und andere Medien orientierten sich immer stärker an kommerziellen Prinzipien. Das findet die SP, die nun für eine neue staatliche Medienpolitik plädiert. Der Industriekonzern Sulzer verzeichnet Einbußen. Umsatz und Gewinn sind im ersten Halbjahr 2013 zurückgegangen. Sulzer will nun sein Oberflächen- und Beschichtungsgeschäft Sulzer Metco verkaufen und den Fokus auf drei Schlüsselmärkte legen. Die Zahl der Beschneidungen von Mädchen geht weltweit zwar zurück, in vielen Ländern besteht aber weiterhin die Gefahr einer Genitalverstümmelung. In Ägypten, Djibouti und Somalia etwa werden noch immer 9 von 10 Mädchen beschnitten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.